Guten Tag miteinander. Willkommen zu einer neuen VSS-Podcast-Folge im Dossier Hochschulpolitik. Mein Name ist Shasime Osmani und ich habe heute einen Gast bei mir, meinen Professor für Verwaltungsrecht, Markus Müller. Grüße ich, Herr Müller. Es freut mich, dass Sie hier sind.
Guten Tag, Frau Osmani. Es freut mich auch sehr und begrüße auch alle, die hier zuhören.
Herr Müller, ich stelle Sie kurz vor und sage zwei Sätze. Sie haben in Bern Jura studiert vor einigen Jahren und sind seit 2004 Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, auch an der Uni Bern. Einige werden sich sicher fragen, warum Sie hier sind. Und es geht um das Thema Drittmittel. Und weil das Thema eher unbekannt ist, stelle ich gerade mal eine erste Frage. Herr Müller, was sind Drittmittel und wie werden sie verwendet?
Die Universität braucht ja zum Forschen, braucht sie Gelder. Und es gibt verschiedene Quellen für diese Gelder. Und die teilt man in Erstmittel, Zweitmittel, Drittmittel ein. Erstmittel sind die Gelder des Staates, des Kantons und des Bundes. Zweitmittel nennt man die Gelder, die von staatlichen Forschungsförderungsinstitutionen herkommen, wie zum Beispiel den Nationalfonds. Und die Drittmittel sind dann Gelder, die nicht vom Staat oder einer staatlichen Forschungsförderungsinstitution kommen, sondern von Privaten, zum Beispiel von privaten Unternehmen oder von Mäzenen oder von privaten Geldgebern.
Okay, Drittmittel sind private Gelder. Und können Sie sagen, wem diese Drittmittel etwas bringen?
Diese Drittmittel bringen in der Regel einer Forschungseinheit etwas. Eben diese Forschungseinheit, eine Institution, ein Institut, welches sich beworben hat oder welches angefragt wurde von einem Geldgeber, möchtet ihr gerne Geld? Und dann für ein Projekt und dann wird diese Institution von diesem Geld profitieren. Das sind die Professoren, die forschen, aber auch einzelne Forschende, vielleicht Doktoranden oder Habilitanten, die einfach in diesem Projekt dann forschen.
Können Sie kurz erläutern, was die Idee des Gesetzgebers war, diese Drittmittel gesetzlich zu erlauben?
Das war so ungefähr in den 90er Jahren kam so die Idee auf, dass der Staat ganz generell mehr wie Unternehmen funktionieren sollte. Also man wollte dann auch im Bildungsbereich mehr unternehmerisches Denken befördern und man wollte, dass die Universitäten selber sich engagieren, sich selber Mittel beschaffen, um ihre Aufgaben besser erfüllen zu können. Und man versprach sich dann natürlich auch für den Staat, also den Kanton, den Bund, eine Entlastung, wenn da Private mit Geldern die Universität unterstützen. Kommt hinzu, dass man auch die Hoffnung hat, dass das Werben, das sich Bewerben, das kompetitive Einwerben von solchen Geldern zu einer Qualitätssteigerung führen würde. Das heißt, man muss sich mehr Mühe geben, um diese Gelder zu erhalten. Man muss dann Forschungsprojekte entwerfen, die andere eben ausstechen. Und man hoffte, dass durch diese Drittmittelanreize auch bessere Forschung entstehen könnte.
Haben Sie das Gefühl, dass dieses Ziel erreicht wurde?
Das ist noch schwierig zu beurteilen. Die Forschungslandschaft ist ja so breit, oder? Über die Medizin, über die Physik, über die Juristerei, über die Psychologie. Insoweit kann ich das nicht sagen. Ich habe das Gefühl, es gibt sicher gewisse Anreize, es gibt sicher Forschung, die entstanden ist, weil man einen gewissen Druck verspürt, Gelder einzuwerben. Und vielleicht sich etwas überlegt, was könnte ich da machen. Aber die Gefahren solcher Drittmittelunterstützung sind meines Erachtens doch größer als die der Nutzen.
Wir kommen gleich zu den Gefahren. Und zwar, den Hochschulen wird für die nächste BFI-Periode 1,6% Finanzwachstum zugesprochen. Das sind 50% weniger als die Jahre zuvor, als die Perioden zuvor. Unser Verband hat 3% vorgeschlagen, einfach, dass man nicht runtergeht, sondern einfach ja, dort bleibt, wo man ist. Und wir sind natürlich nicht zufrieden mit dieser Halbierung dieses Finanzwachstums. Fördert dies die Investition der Drittmittel, wenn die staatlichen Gelder den Hochschulen nicht zugesprochen werden?
Ich würde sagen, eindeutig. Es wird auch immer als Hauptgrund vorgebracht, wenn man diese Drittmittel kritisiert, dann wird immer als Argument gebracht, ja, woher soll dann das Geld kommen? Der Staat hat nicht beliebig Geld, also muss man ja irgendwoher Geld bekommen, und da sind doch die Privaten, die Unternehmen oder private Geldgeber sind doch eine sehr gute Quelle, die man anzapfen kann. Ganz nebenbei darf man sich immer auch überlegen, ob vielleicht gewisse Forschungsvorhaben auch einfach nicht an die Hand genommen werden, wenn kein Geld da ist. Es ist für mich nicht zwingend, dass jedes Forschungsvorhaben realisiert werden muss, aber das ist irgendwie gar nicht, das steht gar nicht zur Diskussion. Man sagt einfach, man braucht Geld, also nehmen wir das Geld, wo es Geld gibt, und bei den Privaten gibt es Geld. Wenn Sie aber die Diskussion vielleicht vor ein paar Wochen mitbekommen haben, da hat ja der Lidl-Gründer Dieter Schwarz 600 Millionen an die ETH bezahlt, um dort 20 Lehrstühle für KI-Forschung zu finanzieren. Und da ist eben noch interessant, dass innerhalb der ETH gab es sehr kritische Stimmen, die haben gesagt, wenn wir jetzt dieses Geld nehmen von einem Privaten, von einem Unternehmen, dann signalisieren wir dem Staat, wir können das selber, der Staat muss gar kein Geld zahlen und so weiter, wir können ja das selber. Und das ist insoweit wirklich ein Problem. Je weniger Geld der Staat zahlt, desto mehr signalisiert er, schaut selber. Und die Universitäten schauen selber und offenbar funktioniert das.
Ja, man könnte sagen, er ist einfach nett, der Lidl-Gründer. Aber wenn man genau hinschaut, dann gibt es so ein Problem, das uns auch als Verband beschäftigt. Und zwar kümmert uns die Unabhängigkeit der Forschung. Also wir sind darum besorgt, dass die Hochschulen nicht unabhängig bleiben. Sollten wir es sein als Verband, oder ist das unbegründet?
Ich persönlich finde, sie sollten es sein. Es ist sehr, sehr wohl begründet. Und ich nehme jetzt nochmals das Beispiel mit dem Lidl-Gründer. Das tönt eigentlich ziemlich harmlos, wenn man sagt, ja, der Lidl-Gründer hat KI, künstliche Intelligenzforschung, bezahlt. Das ist ja sinnvoll, dass man das beforscht. Wenn man aber weiß, dass der Lidl-Gründer nicht nur Lidl hat, sondern verschiedene Unternehmen, die im Bereich KI produzieren, also Produkte auf den Markt bringen und Geld verdienen, verschiedene Unternehmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Unternehmen finanzieren KI-Forschung, und da entsteht schnell eine gewisse Abhängigkeit bzw. ein Anschein der Abhängigkeit. Und insoweit ist das Umgehen mit Drittmitteln, mit Geldern von Privaten ein sehr delikates Geschäft. Das Denken in ökonomischen Kategorien, also alles muss effizienter sein, muss wirtschaftlich sein, muss Geld bringen, wir müssen uns im Wettbewerb durchsetzen, das ist eine Denkweise, die eben auch Einzug gehalten hat an den Universitäten, die Kultur beeinflusst hat, und diese Kultur führt eben auch zu einer schleichenden Gefährdung der akademischen Freiheit. Und ja, worin liegt diese Gefährdung? Also die liegt an verschiedenen Orten. Oder einerseits führt das dazu, dass man sich überlegt, nicht, was finde ich persönlich jetzt wichtig als Forscher, was finde ich, muss geforscht werden, sondern ich schaue mir, wo gibt es Geld? Und dann sagt plötzlich nicht mehr ich selber, was geforscht wird, sondern der Geldgeber sagt, hier hast du Geld und das Thema wäre mir noch wichtig. Also die Forschungsautonomie wird beschränkt. Die Fokussierung auf gewisse Bereiche wird gefördert. Damit werden andere Bereiche plötzlich gar nicht mehr beforscht. Zum Beispiel Grundlagenforschung, das sind so die Themen, die prima vista im Moment überhaupt keinen Nutzen bringen. Man sieht noch gar nicht, für was das mal gut sein könnte. Das wird gar nicht mehr gefördert und auch nicht mehr aktiv beforscht. Dann wird das Hereinholen von privaten Geldern ist insoweit dort gefährlich, wo es eben wie beim Lidl oder bei diesen Unternehmen, wo es eben Wirtschaftsunternehmen sind, die selber ein Interesse haben an diesem Thema, also die eigentlich, wenn man diese Webseiten dieser Unternehmen, der KI-Wirtschaft anschaut, dann steht dort, KI ist die Lösung unserer Probleme. Und wenn wir aber sagen, als Forscher ist man ergebnisoffen, dann müsste man eigentlich auch die Möglichkeit haben, zur Erkenntnis zu gelangen, dass KI eine Gefahr ist für uns und nicht die Lösung. Also schon hier besteht eine Schere im Kopf nachher für die Forschenden, oder wenn sie wissen, wir haben das Geld von jemandem, der in KI die Zukunftslösung aller unserer Probleme sieht. Und das gibt eine Abhängigkeit, und auch nur eine scheinbare Abhängigkeit genügt. Also wenn ich nicht mehr glaube, dass die ETH unabhängig an KI forscht, weil sie bezahlt ist von einem KI-Unternehmen, dann haben wir viel verloren. Also die scheinbare Abhängigkeit genügt schon. Ob sie tatsächlich besteht, ist eine andere Frage, aber die scheinbare ist bereits ein Problem.
Sie haben im Unterricht noch andere Beispiele gemacht. Eins war an der HSG, wo eine große Bank, die es einmal gab, oder? Die gab es einmal, gibt es nicht mehr. Die hat dort auch einen Lehrstuhl gewollt, und dann gab es auch dieses Beispiel mit den Stillutensilien, und das ist dann schon besorgniserregend. Und dann einfach noch die Anschlussfrage: Wie sichern wir denn die Unabhängigkeit der Forschung, ohne dass wir die Forschungsergebnisse schon kennen? Schlagen Sie vor.
Ja, genau. Eine Möglichkeit ist, dass man sensibilisiert für die Probleme, oder dass man sagt, private Gelder ist nicht vom Teufel. Private dürfen die Uni sponsern. Das ist sinnvoll. Das ist auch richtig. Wenn die UBS einen Lehrstuhl für Religionswissenschaft zahlt, hat niemand ein Problem, oder? Aber wenn die UBS 5 Lehrstühle für Bankenrecht oder Bankenwissenschaft oder Finanzwissenschaft zahlt, dann haben wir ein Problem. Also, dass wir sensibilisieren, dass hier das Problem der Abhängigkeit oder des Anscheins der Abhängigkeit entsteht. Sensibilisieren müssen wir uns alle, aber es sollten auch die Hochschulleitungen sollten etwas sensibler sein und eben nicht nur den Blick auf das Geld gerichtet haben. Denn die Hochschulleitungen sind es oder wären es, die eine gewisse Schutzpflicht haben. Sie sollten die Forschenden davor schützen, dass sie plötzlich in eine Abhängigkeit beraten. Mir hat einmal ein Forscher im Zahnärztlichen, in der Zahnmedizin gesagt, er könne dieses Thema nicht beforschen, wenn er nicht Geld von einer bekannten Implantatherstellerfirma erhalte. Mhm. Und das verstehe ich, aber das ist nicht sein Problem, sondern es ist das Problem der Uni, dass sie das zulässt, dass eine Firma Forschung zahlt, die ganz klare Interessenkollisionen zur Folge hat. Also sollte eine Sensibilisierung passieren auf Ebene Unileitungen, dass auch die Uni verantwortlich ist für ihre Unabhängigkeit und für die unabhängige Forschung. Und dann braucht es halt einfach Regeln. Regeln, die zeigen, wo die rote Linie verläuft, wenn es um einen Deal zwischen Wirtschaft und Forschung geht. Was darf ein Sponsor und was darf ein Sponsor eben nicht? Mhm. Und da interessiert es, darf der Sponsor sagen, was geforscht wird, das ist das Thema. Darf der Sponsor sagen, wer die Stelle bekommt, wer Forscher als Forscher angestellt wird? Darf er in Berufungskommissionen sitzen mit Stimmrecht oder mit beratender Stimme? Darf er auf die Publikation Einfluss nehmen? Darf er verlangen, dass man die Entwürfe mal zuerst ihnen zeigt und dann sagt, ja, könnte man hier noch etwas ändern und das Ergebnis passt mir nicht? Darf er das Uni-Logo brauchen? Die Firma macht sich gut für eine Firma, dass sie noch mit der Uni kooperiert. Darf sie das? Und umgekehrt, darf ein Uni-Forschungsinstitut das Logo eines Unternehmens oder den Namen eines Unternehmens haben? In Zürich haben wir das UBS Center for Economics in Society, gesponsert von der UBS.
Namen drin?
Ja.
Interessant.
Hier, ich nicht. Für alle Zuhörer sichtbar.
Ich sehe es, genau. Ich habe einen Beweis gesehen.
Genau. Und es gibt auch andere Bezeichnungen. In Bern haben wir das Mobilab, also von der Mobiliar gesponsertes Laboratorium, und es gibt Credit Suisse Centers und so weiter, Novartis Lehrstuhl für und. Und was denke ich, wenn ich als Bürgerin, als Bürger höre, dass Novartis Center hat herausgefunden, dass dieses und dieses Medikament sehr gut ist und dieses stammt dann zufällig von Novartis, was denke ich dann wohl, oder? Also die Unabhängigkeit wird da in Mitleidenschaft gezogen. Also solche Regeln müsste man gesamtschweizerisch entwerfen, sagen, was geht nicht, wo ist die Grenze überschritten. Und ich glaube, es würde sich lohnen, diese Regeln auszuarbeiten, auszudiskutieren Es geht immerhin um die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Und wenn die Glaubwürdigkeit, die Integrität der Wissenschaft angezweifelt wird, wenn es auch nur einzelne Fälle ist, dann entsteht der Nährboden, auf dem dann die Verschwörungstheorien quasi wachsen können, oder? Und letzten Sonntag hat Uli Maurer an einer Ansprache gesagt, er hätte den Glauben in die Wissenschaft verloren. Und das im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Pandemie. Und da, er hat den Glauben aus verschiedenen Gründen vermutlich verloren, aber sicher schadet das der Wissenschaft, wenn man immer wieder sagen kann, ja, die sind sowieso gekauft und die sind nicht unabhängig und die sind mit der Pharmaindustrie oder mit der X-Industrie quasi verbandelt.
Ja gut, wenn der Uli Maurer besorgt ist, dann sollten wir es alle spätestens jetzt auch sein. Danke vielmals, dass Sie da waren. Sie haben gezeigt, wo die Problemfelder sind, was zu tun ist. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben etwas gelernt. Danke, Herr Müller.
Ich danke Ihnen vielmals und gute Zeit. Merci.
Gleichfalls.